Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Hier bei uns oder bei mir im Sprechzimmer sitzt nahezu die gesamte 35mm Redaktion versammelt. Und jeder von uns hat sich ein bisschen Gedanken gemacht, was denn so seine persönlichen Highlights und seine persönlichen Flops des vergangenen Filmjahres 2012 waren. Es gab drei, denke ich, drei große Highlights, auf die wir alle gespannt gewartet haben im letzten Jahr. Das war zum einen der dritte Teil der Batman-Trilogie. Das war sicherlich auch der James-Bond-Film Skyfall und es war der immer noch aktuell laufende Hobbit, der erste Teil der Hobbit-Trilogie von Peter Jackson. Aber das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil des gesamten Filmjahres. Und jetzt wollen wir uns mal ein bisschen drüber unterhalten, was denn so unsere Highlights waren. Und ich würde sagen, wir fangen vielleicht mal ein bisschen von hinten an und schauen erstmal, was waren denn die negativen Höhepunkte. Alex, fang doch du mal an.
Ja, also zu meinen Flops gehört definitiv Simon, den wir hier auch im Quartett schon mal besprochen hatten, der mir gar nicht behagt hatte. Killing Them Softly, ein aktueller, ja, großer Thriller, diese Brad Pitt Gangstergeschichte, die im Moment im Kino läuft, fand ich katastrophal abgedroschen, völlig uninteressant, exzessiv gewalttätig, ohne irgendwie interessante Geschichten zu liefern. Wirklich absoluter Käse in meinen Augen. Und das eigentliche Drama, die eigentliche Enttäuschung, einfach deshalb, weil ich wirklich viel mehr erwartet hatte, war für mich ganz klar Cloud Atlas. Ich mag Tückfer sehr gern. Ich erinnere mich gern an Matrix 1 zumindest von den Wachowskis. Aber was die drei gemeinsam hier als Cloud Atlas abgeliefert haben, war blumig, wolkiger, esoterischer Schmonz und konnte mich überhaupt gar nicht begeistern.
Also, wenn ich da kurz einhaken darf, da kann ich mich anschließen. Ich war von dem Wolkenatlas auch sehr enttäuscht und wäre wahrscheinlich auch mein oder ist mein persönlicher Flop des Jahres 2012. Vor allem, wenn man das Buch kennt, dann ist es sehr enttäuschend. Ich habe viele Leute gesprochen, die gesagt haben, sie fanden den Film richtig gut und waren richtig begeistert. Die kannten das Buch dazu nicht. Und ich glaube, wenn man die Struktur und den Inhalt und die Handlung, wie sie erzählt wird, im Buch kennt, dann ist es nochmal eine Spur enttäuschender, der Wolkenatlas von Tom Tykwer.
Ja, keine Ahnung. Also mein so ganz großer Flop war er nicht. Ich fand ihn jetzt nicht, hat mich nicht umgehauen, aber als Flop würde ich ihn nicht bezeichnen. Bei Killing Them Softly kann ich mich aber definitiv anschließen. Ich fand den Film auch einfach viel zu exzessiv gewalttätig und zwar eben einfach unmotiviert gewalttätig. Da wird dann in einer Szene auf einen Mann eingeprügelt, dass man irgendwann denkt, der kann doch gar nicht mehr aufstehen und er steht wieder auf und kriegt schon wieder eins ins Gesicht und nochmal und das geht eine gefühlte Ewigkeit so und man fragt sich, wozu das Ganze? Also das war einfach zu viel des Guten.
Vielleicht können wir noch kurz halten. Habe ich noch gar nicht gesagt. Der Film Killing Them Softly, der ist von.
Von einem jungen amerikanischen Regisseur, dessen Namen ich mir nicht merken konnte, weil es der erste Film von ihm war, den ich gesehen
Ah
habe.
ja.
Dominic Johnson jetzt, ja.
Und mit Brad Pitt in der
Mit Brad Pitt
Hauptrolle.
in der Hauptrolle, genau. Genau, meine weiteren Flops wären dann noch To Rome with Love. Woody Allen ist halt nicht jedermanns Sache, ist mir klar. Es gibt immer mal wieder Filme von ihm, die ich mag. To Rome with Love gehört definitiv nicht dazu. Und wovon ich ganz extrem enttäuscht war, war Zwei Tage New York von Julie Delpy, eigentlich eine französische Filmemacherin, die ich schon sehr gerne mag. Aber bei dem Film bin ich ehrlich gesagt nach einer Stunde rausgegangen, weil ich es nicht mehr ertragen habe.
Ja, dazu muss man vielleicht auch noch sagen, dass du wirklich großer Fan und Kenner des französischen Kinos bist. Und das muss dann schon was heißen, wenn du aus einem französischen Film nach einer Stunde rausgehst. Was hat dir denn da nicht gefallen?
Er war, also wenn man mir, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es eine französische Filmregisseurin ist, die den Film gemacht hat, hätte ich gedacht, das ist eine Amerikanerin, die mal so ihre Vorstellungen darüber, wie Franzosen sind, irgendwie los wird. Es war einfach nur völlig klischeebeladen und auf eine ganz platte Weise vulgär, fand ich.
Okay, Katharina, dein Flop.
Mein Oberflop war Die Vermessung der Welt, die Verfilmung von Daniel Kehlmanns, Die Vermessung der Welt. Und das Buch hat mir sehr gut gefallen. Das habe ich nicht komplett bisher gelesen, aber es war sehr originell und schön geschrieben und der Film kam dem gar nicht gleich. Und ist sehr flach geblieben, hat die Tiefe gar nicht erreicht, die das Buch hat. Die Besonderheit der Charaktere, die in dem Buch dargestellt werden, das ist ja einmal Gauss und Humboldt, deren Geschichte ja so ein bisschen beschrieben wird und ihre Entdeckungen und die unterschiedlichen Charakteren und die Besonderheiten. Aber das kriegt der Film nicht hin. Und da hatte ich mir auch mehr erwartet. Also Detlef Buck macht eigentlich schönes Kino, unterhaltsames Kino. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Unterhaltsamkeit daher kommt, dass tausend nackte Frauen durchs Bild laufen und dadurch vielleicht so ein bisschen die Spannung erhalten sollen, was für mich nicht funktioniert hat, gar nicht. Es waren schöne Frauen, durchaus. Aber ja, es hat eindeutig was gefehlt.
Das Buch lebt ja auch ein bisschen von dem Humor. Mhm. Also es hat ja so einen ganz eigenen Humor von der Sprache. Mhm. Wird es in dem Film irgendwie rübergebracht? Ist es überhaupt rüberzubringen? Also ich kann mir vorstellen, dass nicht, aber wenn du ihn gesehen hast.
Also ich finde, das ist jetzt nicht rübergebracht. Die Eigenart des Buches, die konnte man vielleicht gar nicht verfilmen. Und die Charaktere an sich, wie sie besetzt wurden, das war einmal durch Florian David Fitz, den finde ich an sich ganz witzig. Ja. Aber zum Beispiel der Humboldt, der hat mich gar nicht überzeugt. Also Florian David Fitz war der Gauss und der Humboldt, weiß ich schon nicht mehr, welcher Schauspieler, aber das war abgrundtief schlecht. Schlechte Maske, ganz furchtbar, als er dann altert. Oh, nee, also kann ich gar nicht empfehlen.
Das Buch, wenn ich mich da noch anhängen darf.
Wohl aber das Buch, eindeutig, auf jeden Fall. Dann noch ein weiterer Flop, der allerdings nicht in diesem Jahr gelaufen ist, soweit ich weiß, ist Winterreise mit Josef Bierbichler von einem Herrn Hans Steinbichler. Johannes guckt ganz erstaunt. Für mich war es ein schrecklicher Flop. Den habe ich erst vor 2 Wochen geguckt und ich fand ihn, also diesen Charakter des Josef Bierbichler, der ist so destruktiv und so wahnsinnig anstrengend, aggressiv. Ich konnte ihn nicht aushalten. Und ich muss sagen, wer weiß, die letzte Viertelstunde kann noch eine fulminante Wendung gegeben haben. Ich musste vorher ausmachen.
Also das ist einer meiner Lieblingsfilme. Und ich finde, gerade das Gegenteil, ich finde den Bierbichler großartig und finde die Geschichte großartig, auch toll erzählt. Sibel Kekilli spielt mit, das war, glaube ich, ihre erste große Rolle, die sie hatte. Oder war das vor oder nach Gegen die Wand, müsste man jetzt nachschauen. Auf jeden Fall eine ihrer ersten großen Rollen und finde es eine fantastische Bilder auch und natürlich eine großartige Musik von Schubert.
Eindeutig, klar.
Aber ich kann mir vielleicht auch vorstellen, es ist Geschmackssache, dass der Film einem auch nicht so gut bekommt. Aber interessant,
ja. Ja, und dann auch ein Film, der, glaube ich, nicht dieses Jahr lief, war der Rosarote Panther mit Steve Martin. Und das ist einfach ein sehr slapstickhaftes Unterhaltungskino, aber für mich gar nicht überzeugend.
Also das sind Filme, die schon früher liefen, die du dir jetzt angeschaut hast in diesem Jahr.
Ah, und noch ein Flop, ein aktueller, Cosmopolis. Der wurde auch ganz auf Filmfestivals teilweise hochgelobt mit Robert Pattinson, der ja aus den Twilight-Sagas bekannt geworden ist. Aber der durch New York fährt in einer Limousine und auch durch eine destruktive, schrecklich depressive Art oder selbstzerstörerische Art auch bei mir überhaupt kein gutes Gefühl hinterlassen.
Vor allem passiert in dem Film nicht viel, außer dass er sich andauernd mit anderen Frauen trifft und irgendwelche tiefsinnigen Gespräche stattfinden, also mehr oder weniger tiefsinnigen Gespräche. Ansonsten sieht man ihn halt wirklich immer nur in dieser Limousine sitzen und so als Running Gag irgendwie ist er auf der Fahrt zu seinem Friseur. Das zieht sich so durch den ganzen Film hinweg. Also mich hat er auch nicht überzeugen können.
Ja, und so sehr ich depressive und destruktive Filme mag, ich kann mich nur anschließen, den hatte ich bei mir vergessen. Cosmopolis auch bei mir wirklich eine der Flops des Jahres.
Vielleicht so eine kurze Zwischenfrage, apropos Limousine und durch die Stadt fahren. Es gab einen anderen auch heiß diskutierten Film dieses Jahr, nämlich Holy Motors, der dieses Jahr in Cannes lief und dort für Aufsehen gesorgt hat und auch ein bisschen die Kritiker gespalten hat. Hat den von euch jemand gesehen und kann jemand was dazu sagen oder wie hat er euch gefallen?
Ja, ich habe Holy Motors tatsächlich auch in Cannes gesehen dieses Jahr. Ich war auch so ein bisschen zwiegespalten. Er war von seiner Machart her schon sehr interessant und war sicherlich auch mal was Neues. Also war schon sehr spannend. Es geht im Prinzip um einen Schauspieler, der auch nachts durch die Straßen fährt und in immer wieder andere Rollen reinschlüpft und diese verkörpert. Und man ist halt wirklich sehr erstaunt. Also da ist die Maske auch einfach großartig, wie wandelbar diese Figur dieser Mann ist. Aber es sind im Prinzip alles mehr so kürzere Episoden, die eben aus seinen Auftritten bestehen. Und das ist kein wirklich ganz zusammenhängender Film. Also ist schon, kann man sich schon ansehen, ist schon interessant, ist aber jetzt auch nicht unbedingt eins meiner Highlights gewesen.
Bei mir hat er sehr gut gefallen, aber er entzieht sich so ein bisschen diesen Tops und Flops, finde ich, weil er wirklich, es ist einer der skurrilsten, schrägsten, abgefahrensten Filme, die ich in diesem ganzen Jahr gesehen habe. Und ich habe auf Festivals viele schräge Sachen gesehen, aber es ist wirklich ein experimenteller, wirklich ungewöhnlicher Film, der oft funktioniert und toll ist und in manchen Episoden eben auch nicht so ganz funktioniert. Also das ist, manches ist großartig, manches geht daneben. Es ist definitiv kein unterhaltendes Erzählkino, sondern eher im experimentellen Bereich zuzuordnen. Sicher nur was für für Leute, die sich auf komische Sachen einlassen wollen. Aber
was halt sehr spannend ist, es finden sich in dem Film sehr, sehr, sehr viele Anspielungen auf die gesamte Kinogeschichte. Ich habe wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte davon selber entdeckt, aber wenn man da ein bisschen Ahnung hat und sich da auch ein bisschen mal reinarbeitet in das Thema, kann man da sicherlich sehr viele Entdeckungen machen.
Okay, dann merken wir uns Killing Them Softly und der Wolkenatlas, den brauchen wir nicht mehr sehen. Holy Motors war interessant und skurril. Und dann schauen wir doch mal, was hat euch denn besonders gut gefallen dieses Jahr? Was würdet ihr unbedingt weiterempfehlen?
Alex. Ja, auch wenn es nicht originell sein mag, ich muss doch sagen, Skyfall ist wirklich ein toller Film. Also der neue Bond, Nummer 23, nach der offiziellen Zählung, also das dritte Mal Daniel Craig als Bond. Ich habe mir nicht so viel erwartet. Ich bin kein Bond-Fan. Ich habe sie zwar alle gesehen, gucke sie mir immer im Kino an, regt mich aber meistens auch ein bisschen drüber auf. Aber das Ding ist wirklich mit Abstand, ja, einer der besten Bonds aller Zeiten.
Und was macht den aus? Also du hast sie ja alle gesehen. Was macht den jetzt zu einem der besten Bond aller Zeiten?
Ja, mehr Spannung, mehr Atmosphäre. Wäre dichter, ein richtig guter Psychothriller, nicht dieses abgenudelte Retro-Späßchen mit immer den gleichen Moneypenny-Vorzimmerwitzen und diesem Kram, sondern wirklich ein durch und durch strukturierter, spannend gemachter Thriller, der hervorragend gespielt ist. Greg macht das klasse, tolle Nebenrollen, sehr, sehr dicht. Diese Szene in Schottland, da in dieser Hochebene, ganz düster, packend, finster, wirklich auch jetzt kein Film für Kinder, Jugendliche, wie manche Bonds das ja auch waren, wirklich ein Thriller für ein erwachsenes Publikum.
Ja, du hast gerade die Nebenrollen angesprochen. Also Javier Bardem spielt den Bösewicht und macht das doch, kann man sagen, oder überragend. Also einer der besten Bond-Schurken. Ja.
Genau, also dann ein Highlight auch Life of Pi, den wir gleich hier noch besprechen werden. Da sage ich jetzt mal nicht weiter zu was. Moonrise Kingdom, der neue Wes Anderson. Manche mochten ihn gar nicht. Ich fand ihn klasse.
Also eher. Aber das ist auch typisch für Wes Anderson ein bisschen so.
Sehr verspielt, eher ein Film auch für ein jüngeres Publikum, aber auch einer, finde ich, wo man als älterer Zuschauer auch viel Spaß haben kann. Unglaublich skurril, witzig, wirklich so ein Feel-Good-Movie, wie ich, glaube ich, kein anderes gesehen habe das Jahr.
Toller Cast auch.
Hervorragende Besetzung.
Besetzt.
Genau. Ja, und dann noch zwei Filme, die ich in Cannes sehen durfte, die hier beide noch nicht liefen. Ich hoffe, sie kommen noch nach Deutschland. Das wäre zum einen Jeka, Children of Sarajevo, ein Spielfilm von einer jungen kosovo-albanischen Regisseurin über Kindheit, Jugend in Sarajevo während des Krieges, aber nicht so ein schnulziges Kriegsmelodram, auch nicht so ein harter Doku-Stil, sondern durchaus auch ein Spielfilm, aber eben vor dieser Hintergrund, vor dieser Folie des Krieges, fand ich sehr beeindruckend, packend. Die Regisseurin war da in Cannes, ist ein Erstlingsfilm, tolle Sache, ich hoffe, der kommt noch zu uns. Das zweite, Perdre la Raison, also den Verstand, die Vernunft verlieren, ein belgischer Film, erzählt von einer jungen Frau, die einfach irgendwie aufgrund von Schizophrenie oder psychischen Instabilitäten irgendwie es quillert, sie schafft es nicht mehr mit ihrer Familie zu Potte zu kommen, sich um die Kinder zu kümmern, fühlt sich völlig überfordert, dreht einfach so Schritt für Schritt ab, unglaublich toll gespielt, packend, tolle Nebenrollen von einem jungen belgischen Regisseur Joachim Lafosse. Ich hoffe, das Ding kommt noch bei uns ins Kino. Also wie gesagt, Perdre la Raison, den Verstand verliert. Vielleicht haben wir Glück und er kommt noch.
Angelique, okay, ich glaube, eines meiner Tops, das ist kein großes Geheimnis, ich habe mich ja schon mehrfach begeistert über The Angels Share geäußert, der mir wirklich verdammt gut gefallen hat, den ich auch in Cannes sehen durfte und den ich einfach fantastisch fand. Der hat unheimlich viel Spaß gemacht, war super gespielt. Es geht um ein paar Jugendliche, die alle verurteilt wurden zu irgendwelchen Sozialstunden, die sie abarbeiten müssen und an einen sehr netten, sehr verständigen Sozialarbeiter geraten, der die Jugendlichen so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt und dessen große Leidenschaft ist halt der Whisky. Und irgendwann nimmt er die Jugendlichen dann mal mit in eine Distille, wo sie dann auch eine Verkostung machen und so. Und dann fixt er einen der Jungs so ein bisschen an mit dem, es stellt sich halt raus, dass er so ein besonderes Gefühl hat, eben, dass er die Geschmäcker ganz gut erkennen kann. Und dann kriegen die Jugendlichen irgendwie raus, dass irgendwo ein ganz, ganz seltenes Fass aufgetaucht ist, was versteigert wird. Und dann nehmen sie sich vor, wisst ihr was, wir gehen das Fass einfach klauen und verkaufen es an irgendeinen Sammler und dann sind wir reich und dann können wir ein besseres Leben starten. Also es ist schon so ein bisschen ein Märchen von der Geschichte her, aber wie das umgesetzt ist, wie die Geschichte erzählt ist und wie auch, also es ist nicht nur so ein Märchen, sondern es kommen schon auch die Konflikte der Jugendlichen raus. Der eine Junge ist halt vielleicht gerade 18 oder so, ist aber schon junger Vater. Die Brüder seiner Freundin akzeptieren ihn aber nicht, weil sie ihn für nichtsnutz halten und verprügeln ihn und wollen, dass er seine Freundin und das Kind verlässt. Und es ist halt schon auch gezeigt, wie schwierig es ist, aus dieser sozialen Schicht irgendwie irgendwie rauszukommen, wenn man da in so einer bestimmten Rolle gefangen ist. Das ist einfach ja insgesamt schon sehr, sehr schön und sehr differenziert gezeigt, das Ganze, wie man es halt von Ken Loach schon kennt eigentlich.
Ja, Ken Loach-Film,
genau.
Der aktuelle.
Mhm. Ja, dann hat mir noch sehr gut gefallen der französische Film Der Vorname. Ist so ein bisschen ein Kammerspiel, würde ich sagen. Hat mich so von der Machart her so ein bisschen, wie hieß dieses Zickenkrieg-Drama? Der Gottesgemetzels erinnert. Es treffen sich halt auch Freunde zum Abendessen und die eine Frau ist schwanger. Also die ist noch nicht da, muss man dazu sagen, die kommt später. Und der werdende Vater erzählt dann seinen Freunden, wie dieses Kind heißen soll. Und die ganze Freundesrunde ist total entsetzt und versucht ihm das auszureden und überhaupt. Und als die Freundin dann dazukommt, dann reden sie alle auf sie ein, wie sie das denn machen kann und überhaupt. Aber sie weiß überhaupt nicht, welchen Namen ihr Freund da als Kindsnamen genannt hat. Und damit geht dann so ein ziemliches Verwirrspiel los, was aber sehr witzig gemacht ist, weil man als Zuschauer natürlich weiß, was besagte Frau eben nicht weiß. Und bis das dann rauskommt, macht das einfach Spaß.
Interessant, weil ich hatte den Trailer gesehen zu dem Film und fand diesen Trailer so unsäglich albern und dachte, ich glaube, das schenke ich mir komplett und habe das überhaupt nicht weiter verfolgt. Und du bist jetzt die Erste, die also davon erzählt und dann auch noch positiv. Also das
hat mir gut gefallen.
Ein guter Film zu sein.
Mag aber vielleicht auch wieder an der alten Problematik liegen, dass französische Filme häufig sehr schlecht synchronisiert sind und ich ihn natürlich im französischen Original geschaut habe. Dann hat mir noch extrem gut gefallen so eine kleine deutsche Produktion, die auch in der Nähe von Freiburg gedreht wurde, Die Kirche bleibt im Dorf, wo es um zwei, nicht wirklich verfeindete Dörfer, aber zwei Dörfer geht. In dem einen Dorf steht die Kirche, in dem anderen Dorf ist der Friedhof. Eigentlich kann man sich nicht wirklich leiden, aber irgendwie muss man ja doch zusammenhalten und dann kommt so ein reicher Amerikaner an und will die Kirche kaufen, die in dem einen Dorf steht. Und dann verrät das eine Dorf dem anderen Dorf natürlich erstmal nichts davon und es geht einfach ein wildes Verwirrspiel hin und her. Natürlich ist noch so ein bisschen Romeo und Julia drin. Der Junge aus dem einen Dorf ist verliebt in das Mädchen aus dem anderen Dorf und so weiter. Es ist einfach eine amüsante, nette Sommerkomödie, die viel Spaß gemacht hat.
Genau, die wurde in der Nähe von Freiburg gedreht, spielt aber in Schwaben.
Genau.
Das ist vielleicht so als pikantes, lustiges Detail noch. Katharina, dein Top des Jahres.
Ja, Angelique hatte vorhin in The Angel's Share schon die große Leidenschaft Whisky angesprochen. Und das ist wohl auch die große Leidenschaft des Hauptdarstellers in Seven Psychos, dem Nachfolger von Brügge sehen und sterben. Also keine Fortsetzung, aber auch von den Machern. Und wieder Colin Farrell spielt die Hauptrolle und er spielt einen abgewrackten Autor mit einem handfesten Alkoholproblem und spielt das hervorragend. Ich bin total begeistert und dieser Autor macht sich eben auf die Suche nach dem Thema für ein neues Buch. Und aufgrund eines Tipps seines Freundes überlegt er jetzt 7 Psychos als Grundlage für sein neues Buch zu nehmen und muss aber diese 7 Psychos erstmal finden. Und so entwirrt sich ein langes Suchspiel nach den Psychos, in das sich natürlich Colin Farrell selber auch mit verwebt und letztendlich einen großen Teil seiner Geschichte selbst erlebt hat.
Auch ein klasse Schauspieler, ne? Mit Christopher Walken und Tom Waits spielt mit. Also auch vom Cast her schon sehenswert.
Ja, super. Also hat richtig Spaß gemacht.
Und auch nicht albern? Also ich dachte, der ist ein bisschen vielleicht platt.
Nö, ich fand ihn, sehr überzeugend. Ja, und ich bin normalerweise, also Brügge sehen und sterben habe ich nicht gesehen, aber ich bin jetzt nicht so einer, der so auf Abknallfilme steht. Also es wird ordentlich rumgeballert, aber es ist unterhaltsam. Dann kann ich mich Alex noch anschließen mit Moonrise Kingdom und Skyfall. Moonrise Kingdom, weil es so verspielt ist und vielleicht eher fürs kleinere Publikum, aber ich finde das toll, diese ganzen Utensilien, die Wes Anderson immer wieder auftreibt. Und auch die skurrilen Charaktere, die sind einmalig. Und Skyfall, mein erster Craig. Und gerade deshalb bin ich mag James Bond allgemein sehr gerne, eben dadurch, weil das immer so solide und immer nach einem ähnlichen Schema abläuft. Aber besonders.
Mhm. Genau. Gut, vielleicht kann ich noch ganz zum Schluss noch mein Highlight kurz anschließen. Wir hatten gerade eben schon das Thema Agentenfilm und es gab auch noch einen Agentenfilm, der 2011 rauskam, aber 2012 erst in Deutschland startete. Das war nämlich Dame, König, Ass, Spion von einem schwedischen Regisseur Thomas Alfredson, der bisher noch nicht so sehr bekannt ist. Der hat einen Kinofilm vorher gemacht, nämlich So finster die Nacht, so eine Vampirgeschichte, auch sehr sehenswert. Und in diesem Film, das ist ein Agententriller, Thriller reinsten Wassers, also es geht wirklich um einen Maulwurf, Maulwurf im britischen Geheimdienst zur Zeit des Kalten Krieges. Und viel mehr braucht man eigentlich gar nicht zum Inhalt sagen, weil es ist eine sehr, sehr eng verwobene, sehr vielschichtige, auch politisch sehr vielschichtige Geschichte, bei der man von der ersten Minute an hoch konzentriert sein muss, sonst hat man wirklich den Faden relativ schnell verloren. Aber gerade deswegen finde ich diesen Film hochinteressant, weil man auch von Anfang an das Gefühl hat, das ganze Drehbuch und die Geschichte hat Hand und Fuß und man kann ihn sich auch noch ein zweites und ein drittes Mal anschauen und entdeckt jedes Mal was Neues. Und abgesehen davon auch wieder ganz tolle Schauspieler, Gary Oldman, John Hurt, Colin Firth, Mark Strong und viele mehr. Also mein Highlight des Jahres, auch sehr empfehlenswert. Gut, das war unsere Runde zu den Tops und Flops des Jahres. Jetzt hören wir noch ein bisschen Musik, indische Filmmusik, und hören uns dann gleich wieder zum filmischen Quartett.